Der Wagen schob sich 10 Meter weiter und stand wieder. »Meine Hoffnung sind die Franzosen«, sagte der Taxifahrer. »Sie haben schon die europäische Verfassung abgelehnt. Sie haben ein Veto gegen unseren Beitritt gemacht. Das ist eben noch eine Nation. Und die Engländer, die sind draußen. Kein Wunder, die haben mit Soros ja ihre Erfahrungen gemacht.« Ismailani warf 2000 Lek auf den Beifahrersitz und stieg aus. In einem ersten Impuls wollte er wieder nach Hause gehen. Da sah er, dass er vor einem Lokal stand, Havanna Bar. Er beschloss, erst einmal etwas zu trinken und durchzuatmen. Er setzte sich an einen Tisch vor dem Lokal, nahm die Karte, las die Liste der Cocktails. Ein Kellner kam. »Was ist ein Albania Libre?« »Cola mit Raki«, sagte der Kellner. »Die Welt ist verrückt«, dachte Ismail. Ismailani kam schwitzend am Skanderbegplatz an. Es war unerträglich heiß, untypisch heiß für die Jahreszeit. Tausende Menschen warteten bereits hinter dem Skanderbeg-Denkmal. Warum hinter dem Denkmal? Die Statue stand auf einem Sockel aus großen Steinblöcken aus den nordalbanischen Alpen vom Bezirk Kruja, wo das Fürstengeschlecht der Kastriotis ihre Stammburg hatte. An der Vorderseite des Denkmals und an den Seiten waren die Blöcke perfekt bündig aufeinandergelegt. An der Rückseite aber lief der Sockel stufenförmig aus. Hier konnte ein Redner auf die untere Blockreihe, die das Fundament bildete, relativ leicht hochklettern, mit einigem Geschick auch auf die zurückversetzte nächste Blockreihe und stand auf diese Weise erhöht und weithin sichtbar vor dem Publikum. Erhöht auch in einem symbolischen Sinn, als Teil dieses so symbolträchtigen Denkmals, und dramatischer, als es auf einer simplen Rednertribüne gewirkt hätte. Trotz des Gewimmels erblickte Ismail sofort Gino Trashi, der um Haupteslänge aus der Menge herausragte. Der Trashi-Kopf schwamm auf den Wogen der Menge mal dahin, mal dorthin. Ismail sah, wie er einmal seitlich vom Denkmal auftauchte, dann sich hineinbewegte in die Mitte der Versammlung, sich vorkämpfte, fast bis zum Fuß des Denkmals, dann wieder zurück, um etwas Abstand zu gewinnen. Dabei bildete Trashi immer wieder mit den Daumen und Zeigefingern einen Rahmen, den er sich vor die Augen hielt. Er prüfte Bildausschnitte. Jetzt sah Ismail auch Ilbere, die ganz vorne seitlich vom Sockel des Denkmals stand und ein Mikrofon in die Luft hielt. Sie nahm bereits das Rauschen der Menge auf, das Schnattern, das Singen, die vereinzelten Rufe nach dem Ministerpräsidenten. Er sah Männer, die Fernsehkameras in Anschlag hielten, er sah da und dort Menschen, die Fahnen schwenkten, die blutrote Flagge mit dem zweiköpfigen Adler. Ismailani sah auf die Uhr. Es war bereits 20 Minuten nach dem angekündigten Beginn. Dann sah er wieder auf. Wo war Ilbere jetzt? Wo war sie? Dort! Nun konzentrierte er sich darauf, sie nicht aus den Augen zu verlieren. Er musste mit ihr reden nach der Kundgebung. Da ging ein Raunen durch die Menge. Die Kundgebung war Fateh Wasas Idee gewesen. Ihm war klar, dass die Geschichte mit Skanderbegs Helm weitergehen musste. Sie waren bereits so weit gegangen, dass es kein Zurück mehr gab. Sie sind der Falle entgangen, als Auftraggeber eines Diebstahls oder als Fälscher dazustehen. Nun musste er in die Offensive gehen. Wenn er sich den Helm jetzt auch nicht mehr aufsetzen, sich nicht buchstäblich mit dem Helm krönen konnte, so musste der Helm doch gleichsam über seinem Haupt schweben, immer wenn sein Name genannt wird, sein Bild in den Medien erscheint. Man musste erreichen, dass bei dem Helm sofort an ihn gedacht wird und bei ihm an den Helm. Der Helm musste sein Markenzeichen, die symbolische Bedeutung des Helms musste mit ihm assoziiert werden. Musste, musste, musste. Aber der Chef zierte sich, wollte nicht, war skeptisch. Er hatte das Gefühl, gerade noch einer Peinlichkeit entgangen zu sein und wollte an dieser Helmgeschichte nicht mehr anstreifen. Hat er gesagt, aber in Fates Ohren schrillten Signaltöne, Folgetonhörner hupen, er presste die Handflächen an die Ohren, drückte die Augen zusammen so fest, dass seine Gesichtsmuskulatur schmerzte. »Du willst es nicht hören, aber«, hatte der Chef gesagt, und Vater riss die Augen auf, nahm die Hände von den Ohren, breitete die Arme aus und sagte, »Siegreich das Schwert, das von Hand zu Hand geht. Wenn einer fällt, nimmt die nächste Hand es auf. Doch niemals fällt der Fürst, niemals stirbt die Idee.